Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Eva Braun, das ist eine junge Fotolaborantin, die aus kleinbürgerlichem Milieu stammt. Eva Braun, das ist die Lebensgefährtin des nationalsozialistischen Diktators Adolf Hitler, die Luxus geliebt hat. Doch wer ist sie wirklich gewesen? Wer ist die Frau, die sich am 30. April 1945 im Führerbunker das Leben genommen hat? Die Historikerin Heike B. Görtemarker legt mit einem Buch über Eva Braun erstmals eine umfassende und wissenschaftlich fundierte Biografie über diese umstrittene Frau an Hitlers Seite vor. Hören Sie dazu die Sendung von Sabine Bitter.
Vor 65 Jahren, im Frühling 1945, verschanzte sich Adolf Hitler mit einer Reihe von Offizieren und Sekretärinnen im Führerbunker unter der Alten Reichskanzlei in Berlin. Mit dabei seine langjährige Lebensgefährtin Eva Braun. Sie hatte sich gegen seinen Willen, aber in der Ahnung, dass ihre Tage gezählt sein könnten, von München nach Berlin fliegen lassen, um bei ihm zu sein. Am 20. April, an Hitlers Geburtstag, gab sie eine kleine improvisierte Party. Man trank Champagner, während auf dem Grammophon eine Schallplatte ihre Runden drehte. Der Schlager »Blutrote Rosen sollen dich umkosen«. Während über ihnen Berlin unter amerikanischen Bomben in Schutt und Asche fiel und sich Hitlers letzte, engste Gefolgsleute abzusetzen begannen, machte sich auch Eva Braun allmählich Gedanken über das Ende. Am 23. April 1945 schrieb sie einen Brief an ihre Schwester Gretel. Darin heißt es, Zitat,
»Noch gibt es Hoffnung. Aber es ist auch selbstverständlich, dass wir uns nicht lebend fangen lassen.«
Am 2. Mai 1945 wies der englische Radiosender BBC wiederholt auf eine wichtige Mitteilung an das deutsche Volk hin.
The so-called Bremen and Hamburg stations were now linked and once again listeners were notified to wait for a grave and important message to the German people. This time the dark and luxurious funeral music of Bruckner's Seventh Symphony prepared the atmosphere.
Die BBC strahlte eine Meldung des Reichssenders Hamburg aus, der diese Nachricht bereits einen Tag zuvor, am 1. Mai 1945, durch den Äther geschickt hatte.
Aus dem Führerhauptquartier wird gemeldet, dass unser Führer Adolf Hitler heute Nachmittag in seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei bis zum letzten Atemzuge gegen den Bolschewismus kämpfend für Deutschland gefallen ist.
Hitler ist nicht im Kampf gefallen. Er hat sich vielmehr am 30. April 1945 im Führerbunker unter der alten Berliner Reichskanzlei selbst eine Kugel in die Schläfe geschossen. Dies nachdem seine Lebensgefährtin Eva Braun in eine tödliche Blausäurekapsel gebissen hatte. Hitlers Schäferhund Blondie hatte einen Tag zuvor eine Giftampulle verabreicht bekommen. Diese Selbstauslöschung hatten die beiden akribisch vorbereitet. So hielt eine Sekretärin Hitlers, Traudl Junge, in ihren späteren Memoiren fest, wie Eva Braun ihren geplanten Selbstmord im Vorfeld kommentierte. Zitat:
»Ich will eine schöne Leiche sein. Ich nehme Gift.«
Eva Braun war dem deutschen Diktator treu bis in den Tod. Henriette von Schirach, die ebenfalls zu Hitlers Entourage gehörte, hielt nach dem Krieg ihre Erinnerungen an die Frauen im Umfeld des Führers fest. Sie schreibt, dass Eva Braun zu ihr gesagt habe, Zitat,
»Meinst du, ich lass ihn allein sterben? Ich bleib bei ihm, bis zum letzten Augenblick. Ich habe mir das genau überlegt. Niemand kann mich davon zurückhalten.«
Wer aber war die Frau, die tot neben Hitler im Führerbunker lag, in den Radionachrichten aber totgeschwiegen wurde? Dazu sagt die Historikerin Heike Görtemarker, die vor kurzem ein Buch über Eva Brauns Leben an Hitlers Seite veröffentlicht hat.
Eva Braun war, als sie mit Hitler gemeinsam in den Tod ging, 30. April 1945, eine 33-jährige, immer noch junge Frau, die sich allerdings während ihrer gemeinsamen Jahre mit Hitler zu einer konsequenten und gnadenlosen Verfechterin der absoluten Treue gegenüber diesem Führer entwickelt hatte. Und sie starb in dem Bewusstsein, mit ihm gemeinsam einen Heldentod gestorben zu sein.
Die Historikerin Heike Görtemarker erzählt im Buch über Eva Braun, das reich dokumentiert und bebildert ist, die Lebensgeschichte einer jungen Frau, die ihre Laufbahn als Ladenfräulein in einem aufstrebenden Fotogeschäft begann und ihr Leben an der Seite eines Massenmörders in einem Bunker beendete. Heike Görtemarker legt damit erstmals eine umfassende Lebensgeschichte von Eva Braun vor und setzt sich gleichzeitig kritisch mit früheren Aussagen von Historikern über Hitlers Lebensgefährtin auseinander.
Es ist bisher so gewesen, dass vor allem die Erinnerungsliteratur, das heißt das, was die Protagonisten auch im engeren Umfeld Hitlers, auch in S-Größen nach 1945, weit nach 1945 geäußert haben, zum großen Teil sehr, sehr unkritisch übernommen wurde, auch von namhaften Historikern. Insbesondere was Eva Braun anging, auch die Frauen im Umfeld Hitlers anging, wurden im Grunde genommen Legenden fortgeschrieben.
So kritisiert Heike Görtemarker, dass Eva Braun in der bisherigen Hitlerforschung unterschätzt worden sei.
Sie ebenso wie auch andere Frauen der NS-Elite blieben ja immer nur Randfiguren. Und Eva Braun blieb vor allen Dingen in den Hitler-Biografien natürlich stets eine Randfigur. Das hatte nicht zuletzt damit zu tun, dass die Geschichtsforschung, die sich ja Ende der 60er Jahre vermehrt mit den Strukturen und den Ursachen der nationalsozialistischen Diktatur befasste, die Frauen zunächst gänzlich ausblendete. Das Argument war, Frauen hätten im NS-Staat keine hohen politischen Funktionen eingenommen und ihr Einfluss sei von daher unmaßgeblich gewesen.
Noch in der Geschichtsforschung der 1970er Jahre wurden die Frauen im Nationalsozialismus vor allem als Opfer betrachtet. Erst in den 80er Jahren wurde ihre Vergangenheit unter dem Stichwort Mittäterinnen thematisiert.
Diese Sichtweise, dass diese Frauen, vor allen Dingen auch die Ehefrauen und Geliebten der hochrangigen NS-Politiker völlig unmaßgeblich gewesen sei, muss revidiert werden. Denn wenn man jetzt eine Magda Goebbels, Emmy Göring oder Ilse Hess sieht, die das Regime der Öffentlichkeit ja auch repräsentierten und von daher schon sehr wohl eine öffentliche Funktion wahrnahmen, ist dieses Bild natürlich völlig schief.
Dies gelte auch für Eva Braun.
Auch Eva Braun, die ja als Nicht-Ehefrau öffentlich niemals in Erscheinung treten durfte und noch nicht einmal Mitglied der NSDAP war, spielte doch auch im engeren Umfeld Hitlers eine auch politisch zu nennende Rolle.
Wer aber war diese Frau, die, wie keine andere, ganz nah bei Hitler stand und auch eine politische Rolle gespielt haben soll? An der Seite jenes Mannes, der die brutalsten Entscheide der Weltgeschichte gefällt und Millionen von Menschen in eine Hölle auf Erden geschickt hat. Festhalten lässt sich, dass sich Eva Braun Hitler ganz verschrieben hat, dass ihr bewusst war, dass mit seinem Aufstieg auch das Risiko ihres Untergangs verbunden ist. So schrieb sie am 19. April 1945 an ihre Freundin Hertha Schneider, Zitat:
Grüße alle Freunde. Ich sterbe so, wie ich gelebt habe. Schwer fällt es mir nicht, das weißt du.
Eva Braun starb im Berliner Führerbunker mit einer Blausäurekapsel im Mund im Bestreben, auch noch im Tod ein schönes Bild abzugeben. Doch auch der spektakuläre Abgang täuscht nicht darüber hinweg, dass die ersten Momentaufnahmen aus Eva Brauns Leben ziemlich unspektakulär waren. Alles fing sehr gewöhnlich an. Nach dem Schulabschluss in München trat sie in das Institut der englischen Fräulein ein. Dort lernte sie bei Ordensschwestern, wie man auf der Schreibmaschine einen Brief für den zukünftigen Chef tippt, wie man die Rechnungsbücher seines kleinen Geschäfts à jour hält und einen Haushalt führt. Anschließend, da war sie gerade 17, begann sie als Ladenmädchen und Fotolaborantin im Betrieb des Münchner Fotografen Heinrich Hoffmann, der mit Adolf Hitler befreundet war und ihm in allen Lebenslagen zu Diensten stand. Ob auf Reisen, im Wahlkampf oder in Münchner Bierlokalen, Hoffmann war stets mit von der Partie. denn Hitler und Hoffmann als sein Leibfotograf hegten die gleichen nationalistischen Hoffnungen und sie teilten die antisemitischen Überzeugungen ebenso wie ihre kleinbürgerliche Herkunft. Auch hatten beide in ihrer Jugend den Wunsch, Künstler zu werden. Und so kam es, dass auch Hoffmanns Ladenfräulein Eva Braun vom Freund des Hauses von Hitler in die Oper eingeladen wurde. Eva Braun wusste anfänglich nicht einmal, wer dieser Mann war, der ihr den Hof machte. Dies, obwohl Hitler als Chef der nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei der NSDAP damals bereits über München hinaus bekannt war, etwa als er 1929 in Nürnberg erstmals ein großes nationalsozialistisches Propagandaspektakel vom Stapel ließ. Eva Braun war einerseits also politisch ziemlich schlecht informiert, stammte andererseits selbst aber aus einem durch und durch nationalsozialistischen Elternhaus. Ihr Vater, Friedrich Braun, gab sich noch 1947 überzeugt, dass sich Eva nicht mit Adolf zusammengetan hätte, wenn dieser ein schlechter Mensch gewesen wäre. Vor einem Gericht stellte sich Friedrich Braun, der als Berufsschullehrer tätig war, außerdem auf den Standpunkt, von der Beziehung lange gar nichts gewusst zu haben. Zitat aus dem Gerichtsprotokoll:
Ich weiß nicht, seit wann die Beziehungen zwischen meiner Tochter Eva und Hitler bestanden. 1937 habe ich es durch die tschechische Zeitung erfahren. Vorher war ich der Meinung, sie sei Sekretärin bei ihm.
Wie verlässlich diese Aussagen sind, ist unklar. Klar ist, dass Eva Braun nicht, wie es in früheren Publikationen über sie oft heißt, aus intakten Familienverhältnissen kam. Ihre Eltern hatten sich scheiden lassen. Als die finanzielle Situation der Familie aufgrund der Inflation 1922 prekär wurde, heirateten sie aus Not ein zweites Mal. Dazu sagt die Historikerin Heike Görtemarker:
Wenn man sich die Quellen ansieht und dann beispielsweise die Spruchkammerakten in München sich anschaut, wo sich dann wirklich die Familie Eva Brauns einmal nach Kriegsende während ihrer Entnazifizierung äußern mussten zu ihrem Verhältnis zu Hitler, zur Bedeutung Eva Brauns in seinem Kreis, dann zeigen beispielsweise die Äußerungen der sehr engen Freundin Hertha Schneider, dass Eva Braun keineswegs in einem intakten Elternhaus aufgewachsen ist. Die Freundin Hertha Schneider behauptet beispielsweise, Eva Braun habe fast ihre gesamte Kindheit in ihrem, nämlich Hertha Schneiders Elternhaus, verbracht.
Eva Braun flüchtete also in ihrer Kindheit und Jugend aus dem Elternhaus zu einer Freundin. Als sie dann mit 17 im Fotohaus Hoffmann ihre Lehre begann, blieb sie aber im gleichen nationalistischen und antisemitischen Milieu verhaftet. Dort gewann sie allerdings einen gewissen Handlungsspielraum. Sie stieg bei Hoffmann zur Fotografin auf, hielt Hitlers Wahlkämpfe und Auftritte im Bild fest. Ihr revanchierte sich hin und wieder und nahm die junge Frau auch mal auf eine Fahrt ins Blaue mit dem Auto mit. Äußerlich passte die junge, sportliche und hübsche Eva nicht zum steif wirkenden ältlichen Mann. Was also verband Eva Braun mit Hitler?
Es gibt ja keine Aussage Hitlers über Eva Braun, weshalb er mit ihr zusammen war, wie er überhaupt für sie empfunden hat. Eine solche Äußerung ist von Hitler nicht überliefert.
Eva Braun war aber spätestens seit 1932 Hitlers Geliebte. Dies wird in den verschiedensten Quellen zuverlässig belegt, hält die Historikerin Heike Görtemarker fest. Die junge Frau traf sich mit Hitler hin und wieder in dessen Wohnung in München. Ein wenig attraktiver Treffpunkt, wie Albert Speer, Hitlers Hofarchitekt und Beauftragter für Städtebau, in seinen Spandauer Tagebüchern nach dem Krieg festhielt.
Die Einrichtung war von kleinbürgerlichem Zuschnitt. Reich geschnitzte, massiv eichene Herrenzimmermöbel, Bücher hinter Glastüren, gestickte Kissen mit zärtlichen Inschriften oder kräftigen Parteiwünschen. In einer Zimmerecke stand eine Richard-Wagner-Büste. An den Wänden hingen in breiten Goldrahmen idyllische Malwerke der Münchener Schule. Nichts verriet, dass der Inhaber dieser Wohnung seit 3 Jahren deutscher Reichskanzler war. Es roch nach gebackenem Öl und säuerlichen Abfällen.
Für regelmäßige Treffen mit Eva Braun hatte Hitler, der seit 1933 Reichskanzler war, wenig Zeit. Offiziell existierte Eva Braun überhaupt nicht, weder als Freundin noch als Geliebte. In öffentlichen Reden betonte er dann auch, ebenso wie in privaten Gesprächen, dass er sich nicht binden wolle und nur für die Politik und den Kampf für Deutschland lebe. Deutschland sei seine Braut, mit dem deutschen Volk sei er verheiratet. Eine Haltung, die er auch zu Kriegsbeginn 1939 bekräftigte.
Als Nationalsozialist und als deutscher Soldat gehe ich in diesen Kampf mit einem starken Herzen ein. Mein ganzes Leben war nichts anderes als ein einziger Kampf für mein Volk, für seine Wiederauferstehung, für Deutschland.
Eva Braun dagegen beklagte sich, dass Hitler für sie keine Zeit habe, dass sie von ihm nichts höre, vergeblich auf ein gutes Wort warte. Dafür wurde sie materiell zufriedengestellt. 1935 erhielt sie von ihm in München eine Wohnung und bald darauf ein Haus. Eva Braun aber wollte näher beim Führer sein. Mit zwei Selbstmordversuchen versuchte sie, seine Aufmerksamkeit zu erzwingen. Die Historikerin Heike Görtemarker sagt dazu:
Es ist auffällig, dass immer unmittelbar nach diesen Selbstmordversuchen ihre Beziehung zu Hitler eine engere wird. Wirklich belegen durch verschiedene Äußerungen lässt sich allerdings nur der erste Selbstmordversuch, der in der Nacht vom 10. auf den 11. August 1932 oder in der Nacht vom 1. auf den 2. November 1932 stattgefunden haben soll. Also auch die Datierung ist schon umstritten. Der zweite Selbstmordversuch ist nur in dieser ersten Biografie über Eva Braun vom amerikanisch-türkischen Journalisten Naren Egan belegt, der eine Aussage Ilse Brauns wiedergibt, wonach Eva Braun am 28. Mai 1935 versucht haben soll, sich mit Tabletten das Leben zu nehmen.
Erwiesen ist, dass Eva Braun ab 1936 in die unmittelbare Nähe zu Hitler rückte. Damals ließ er den Berghof am Obersalzberg bei Berchtesgaden, sein angestammtes Feriendomizil, zu seinem zweiten Regierungssitz ausbauen. Da wurde der Berghof auch für Eva Braun zum zweiten Wohnsitz, wo sie die Rolle der Hausdame übernahm.
Ihre Rolle auf dem Obersalzberg im unmittelbaren Umfeld Hitlers wurde mit den Jahren immer bedeutender. Und man kann sagen, dass sie seit 1936 eine unangreifbare Rolle und Position dort einnahm und dass nicht wenige, die Hitlers Nähe suchten, sie hofierten. Dazu gehörte zum einen Albert Speer, der schon sehr früh sich mit ihr anfreundet und nicht zuletzt auch über sie versucht, eine engere, persönlichere Bindung an Hitler zu erlangen.
Da war also der Architekt Albert Speer, der mit Hitler städtebauliche Großprojekte entwarf und auch einen privaten Zugang zum Führer suchte. Auch Hitlers Propagandaminister Josef Goebbels mit seiner Frau Magda und Reichsmarschall Hermann Göring mit seiner zweiten Frau Emmy pflegten auf der nationalsozialistischen Karriereleiter die Beziehung zu Eva Braun. Eva Braun sei in diesem Beziehungsgeflecht auf jeden Fall mehr gewesen als ein blasser Schatten des Führers, sagt die Historikerin Heike Görtemarker.
Sie besaß also eine herausgehobene Stellung innerhalb dieser Berghof-Hierarchie, war bestimmend in diesem engsten sozialen Kreis um Hitler, in den er sich bevorzugt vor großen Entscheidungen zurückzog.
Ein ausgesucht privater und politischer Kreis Gleichgesinnter. Selbst die Sekretärinnen ließen es sich nicht nehmen, das politische Tagesgeschehen und den Verlauf des Kriegs entsprechend zu kommentieren. So hielt Hitlers Privatsekretärin Christa Schröder am 20. August 1941 in einem Brief an ihre Freundin Johanna Nusser fest:
Ich wünschte ja nichts sehnlicher, als dass die Engländer, wenn wir Russland erledigt haben, mit Friedensvorschlägen kommen würden. Mir ist es wirklich unverständlich, dass die Engländer keine Vernunft annehmen. Nachdem wir uns nach dem Osten ausbreiten, brauchen wir ihre Kolonien nicht. Ich finde es ja auch viel praktischer, wenn wir alles schön beieinander haben. Die Ukraine und die Krim sind so fruchtbar. Da können wir alles anbauen, was wir gebrauchen, und das Übrige können wir im Austausch mit Südamerika hereinholen. Es ist an sich alles so einfach und klar. Gebe Gott, dass den Engländern bald die Vernunft kommt.
Eva Braun stand also mitten im nationalsozialistischen Machtzentrum. Die Historikerin Heike Görtemarker widerspricht damit dem britischen Historiker Jan Kershaw, der noch 1991 zur Einschätzung kam, dass Hitler in seiner Führerrolle gänzlich aufgegangen sei, dass ihm eine persönliche Existenz gefehlt und sein Privatleben höchstens aus leeren Ritualen bestanden hätte. Vielmehr war auf dem Berghof in der Zweiten Reichskanzlei das Politische mit dem Privaten untrennbar verzahnt. Wer sich auf dem Berghof mit Eva Braun traf, bestellte den Boden, auf dem Hitler seine Entscheide fällte.
Dazu muss man zunächst einmal sehen, dass Eva Braun, dieser ganze Berghofkreis, sich auch aus denen zusammensetzte, die ja zu den Propagandisten dieses Systems gehörten, die mit ihrer Hetze gegen Juden, mit ihrem Hass gegen Juden erst das Klima der Entrechtung und Verfolgung und dann späteren Vernichtung schufen.
Das geistige Klima deckte sich mit Hitlers Hetzreden, wie etwa jene, die er am 30. Januar 1942 im Berliner Sportpalast hielt.
Wir sind uns im Klaren, dass dieser Krieg ja nur damit enden könnte, dass entweder die germanischen Völker ausgerottet werden oder dass das Judentum aus Europa verschwindet. Ich habe am 3. September im Deutschen Reichstag schon ausgesprochen und ich hüte mich vor voreiligen Prophezeiungen, dass dieser Krieg nicht so ausgehen wird, wie die Juden sich vorstellen, nämlich dass die europäischen arischen Völker ausgerottet werden, sondern dass das Ergebnis dieses Krieges die Vernichtung des Judentums ist.
Hitlers Absicht sei in seiner Entourage kein Geheimnis gewesen, hält die Historikerin Heike Görtemarker fest. So gehörte auch Henriette von Schirach, die Tochter des Fotografen Hoffmann, mit ihrem Mann Baldur von Schirach zum innersten Kreis auf dem Berghof. Baldur von Schirach hatte als Gauleiter von Wien die Deportation der jüdischen Bevölkerung angeordnet. Ob Eva Braun konkret auch von den Vernichtungslagern wusste, muss man vor diesem Hintergrund annehmen. Eine Annahme, die allerdings nicht anhand von Aussagen Eva Brauns belegt werden kann. Heike Görtemarker.
Diese Frage lässt sich nicht beantworten. Es ist sehr schwer zu sagen, was die einzelnen Mitstreiter in diesem engsten privaten, halb privaten Zirkel um Hitler auf dem Berghof herum tatsächlich wussten, ob sie von den Vernichtungslagern gewusst haben. Darüber lässt sich nur spekulieren.
Sicher ist, während Hitler mit seinen Schergen Millionen von Juden in Gaskammern ermorden ließ, wurde auf dem Berghof immer wieder munter gefeiert. Rochus Misch, der Mitglied der Waffen-SS war und dem Begleitkommando des Führers auf dem Berghof angehörte, hielt in seinem Buch mit dem Titel »Der letzte Zeuge« dazu fest.
Man hätte die Limousinen noch die Serpentinen hinabfahren sehen können. Da wurden schon die ersten Vorbereitungen für mancherlei Amüsements getroffen. Gerade noch sittsam wie eine Gouvernante stellte sie nun alles auf den Kopf. Und fröhlich wurde sie dann, fröhlich und ausgelassen, beinahe kindisch.
Eva Braun und ihre Gefolgsleute hörten Platten, schauten sich im hauseigenen Kinosaal Filme an und tranken Sekt. Die Damen ließen sich von Offizieren, die gerade im Haus waren und dienstfrei hatten, zum Tanz bitten oder vergnügten sich beim Schießen mit der Pistole. Eva Braun war aber mehr als die genusszelebrierende Lebensgefährtin an Hitlers Seite. Sie mischte sich zunehmend in die Beziehung zwischen Hitler und seinen Gefolgsleuten ein. Als Hitlers Städteplaner Albert Speer am 23. April 1945 sie und Hitler noch einmal im Berliner Führerbunker aufsuchte, um Abschied zu nehmen, sagte sie ihm, was sie von dieser Begegnung hielt. Eva Braun zitiert in Albert Speers Spandauer Tagebüchern:
»Wissen Sie, es war gut, dass Sie noch einmal kamen. Der Führer hat angenommen, Sie würden gegen ihn arbeiten.« Aber ihr Besuch hat ihm das Gegenteil bewiesen.
Eva Braun habe sich zur Komplizin gemacht, hält die Historikerin Heike Görtemarker fest.
Ihre letzten Briefe in den letzten Wochen ihres Lebens im Bunker unter der Reichskanzlei und dann wieder Äußerungen anderer zeigen, dass sie gegen Kriegsende Hitler in seiner Selbsttäuschung, in seinem Wahn von Verrätern umgeben zu sein, unterstützte. Ein Bohrmann, selbst ein Speer, fürchteten sich vor ihrer Denunziation bei Hitler. Sie fürchteten, denunziert zu werden bei Hitler. von ihr. Das heißt, sie wird zuletzt wirklich zu seiner Komplizin. Sie geht gemeinsam mit ihm auf Verräterjagd.
Als Eva Braun von Hitlers Gefolgsleuten vor dem nahen Ende gewarnt und ihr empfohlen wurde, zu fliehen, weigerte sie sich, diese Information an den Führer weiterzureichen, wie Hitlers Sekretärin Traudl Junge später in ihren Memoiren festhielt. So soll Eva Braun gesagt haben, Zitat,
»Ich werde dem Führer kein Wort von ihrem Vorschlag sagen. Er muss allein entscheiden. Wenn er es für richtig hält, in Berlin zu bleiben, dann bleibe ich bei ihm. Wenn er weggeht, gehe ich auch.«
Adolf Hitler und Eva Braun hatten beide unverrückbare Positionen bezogen, auch was ihr eigenes Ende anging, wie dies den Tagebüchern von Josef Goebbels zu entnehmen ist.
»Ich erkläre dem Führer, dass meine Frau fest dazu entschlossen ist, auch in Berlin zu bleiben und sich sogar weigerte, unsere Kinder nach draußen zu geben. Der Führer hält diesen Standpunkt zwar nicht für richtig, aber für bewundernswert. Er sagt, dass Fräulein Eva Braun denselben Standpunkt vertrete. Auch sie wolle Berlin nicht verlassen, vor allem in der jetzigen kritischen Stunde nicht. Der Führer findet für sie Worte höchster Anerkennung und Bewunderung.
Eva Braun bewies die totale Treue, die bis in den gemeinsamen Tod reichte. Sie wollte denn auch, dass die Nachwelt von ihrer Beziehung zum Führer erfuhr. Hertha Schneider, eine Freundin von Eva Braun, gab 1949 vor einem Gericht zu Protokoll:
Menschlich, privat war Hitler durchaus nett. Eva Braun liebte ihn sehr und er liebte sie auch.
Eine Aussage, die provoziert angesichts der Millionen von Toten und des unermesslichen Leids, das Hitler mit seinem Regime hinterlassen hatte. Wie geht die Historikerin Heike Görtemarker mit einer solchen Quelle um?
Nun, die Tatsache, dass er ein Massenmörder war, heißt ja nicht, dass er nicht vielleicht auch geliebt hat. Diese Dämonisierung Hitlers ist immer auch ein Problem. Letztlich ist es so, man kann über seine Gefühle einfach nichts sagen, weil es von ihm selber keine Aussagen gibt. Es ist sehr schwierig und es ist immer natürlich eine Spekulation. Aber zu sagen, er war ein Massenmörder und konnte deshalb keine intime oder persönliche Beziehung haben, das halte ich für falsch. Das ist ja bisher immer so behauptet worden, dass er sozusagen das Monster und der Dämon war, der kein privates Leben gehabt habe. Es ist ja viel schlimmer. Jemand, der diese Verbrechen auf dem Gewissen hat, war eben ein Mensch.
Mit diesen Recherchen über Eva Braun und ihren kritischen Kommentaren zum Quellenmaterial, das in der Forschung bisher verwendet worden ist, legt die Historikerin Heike Görtemarker den Blick frei auf Hitler und seine Entourage. Sie zeichnet die offiziell oft geleugnete private Existenz Hitlers im Detail nach, die mit der politischen eng verknüpft war, und kommt zum Schluss, dass es ein Mythos sei, dass
Hitler in seinem engsten Umfeld dort auf dem Berghof nicht über Politik gesprochen habe, dass Hitler niemals in Gegenwart von Frauen über Politik gesprochen habe, und das ist nachweislich falsch. Alle Mitglieder des Berghofkreises, das kann man nur wiederholen, waren sowohl Zeugen als auch Überzeugte. Und Hitler ist eben nicht der Dämon, er war die Legende, die er selbst in die Welt setzte, dass er sozusagen der über allem der entmenschlichte Führer war, diese Figur, die über allen Menschen schwebte, dieser Einsamkeits- und Absonderungsmythos, den er da erschuf, diese Kunstfigur, die galt es einmal zu durchbrechen.
Eine Kunstfigur, eine Legende, die Eva Braun mit einer Vielzahl von Fotos über Hitler mitkonstruiert habe.
Eva Braun hat Hitler nicht einfach nur fotografiert. Sie hat ihn in ihren Bildern inszeniert als kinderliebenden Familienmenschen, der er ja nie gewesen ist. Sie hat diese Bilder an ihren Chef, den Leibfotografen Hitlers, Heinrich Hoffmann, für sehr viel Geld verkauft. Und damit natürlich an diesem privaten Führerbild, das man der Öffentlichkeit verkaufte, mitgestrickt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.